Hi, ich bin Tamara Heinz und arbeite beim Mediamarkt Saturn als Teamlead für SEO und Content. Wenn ihr wissen wollt, wie ich es geschafft habe, aus einer Einzelperson ein Team von 18 Leuten aufzubauen, welche Herausforderungen dabei entscheidend waren, wie ich das Team leite und mit welchen Themen ich als Führungskraft täglich konfrontiert bin, dann bleibt unbedingt dran. OMT. Anscheinend gibt es immer noch diese Vorstellung, dass die Führungskraft alles abdecken muss und quasi so der Frontmann oder Frau für das gesamte Team und der, die das Beste für die Funktion. Aber das ist ja eigentlich nicht so. Also ich würde auch sagen, Mut dazu, sich insbesondere auch Leute reinzuholen, die vermeintlich Sachen besser können wie man selbst. Also ich habe beispielsweise eine Person im Team, die ist extrem stark im technischen SEO, da kann ich nicht mithalten, bin ich ehrlich. Aber dafür habe ich die Person und ich bin super dankbar, dass sie bei uns im Team ist und diese Fähigkeit mitbringt.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Tamara, schön, dass du da bist. Tamara, lass uns direkt einsteigen. Wie ist das Team von dir, also dein Team, heute aufgestellt und welche Themen deckt ihr ab?
Mein Team besteht heute aus 18 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Gemeinsam arbeiten wir an den Themen SEO, Content-Marketing und Content-Produktion. Im Einzelnen teilt sich das wie folgt auf. Also die 18 Mitarbeiter sind zum einen 13 Festangestellte, die sich aufteilen auf SEO, 6 Leute, 4 Leute für Content-Marketing. Und dann habe ich nochmal 3 Leute, die sich um die Content-Produktion kümmern. Und unterstützt werden wir von 5 Werkstudenten bzw. Azubis. Und genau, gemeinsam arbeiten wir eben an den klassischen SEO-Themen, On-Page-Optimierung, technisches SEO, all die Dinge, die dort eben reinfallen. Wir arbeiten aber auch an den Themen rund um Content-Marketing, an unserem On-Site-Content, mit insbesondere unserem On-Site-Magazin, das Turn-On-Magazin. Vielleicht der ein oder andere kennt Turn-On noch aus der Historie von Saturn. Wir haben uns dann irgendwann dazu entschieden, das Ganze zu migrieren auf mediamarkt.de. Und dort findet das heute auch statt. Und unterstützen tut unser Magazin die ganzen Social-Kanäle, die wir außenrum haben. Also wir haben einen YouTube-Kanal, wir haben einen TikTok-Kanal, wir haben Instagram. Breiten da eben unsere Reichweite auch aus im Sinne von Video-Content. Genau. Und das verantworten wir alles im Team.
Hilf mir mal. Also Saturn ist ja eine eigene Webseite, Mediamarkt auch. Mhm. Ihr betreut dann beide?
Genau, wir betreuen beide für den deutschen Markt, genau.
Mhm. Und gibt's da noch mehr?
Es gibt noch mehr. Wir hatten früher auch sogar noch mehr Satelliten, wie die turnon.de zum Beispiel, die wir jetzt migriert haben. Oder das heißt jetzt, ist auch schon vor 2 Jahren ungefähr passiert. Wir haben noch die Kochmit, also kochmit.de, die den ganzen, ich sag mal, Koch- und Rezeptbereich abdeckt und dann noch Mehrwert schafft für unsere Kunden. Genau.
Spannend. Und das sind ja auch jetzt keine kleinen Seiten. Das heißt, da kann man auch, glaube ich, nachvollziehen, wenn man 18 Leute einsetzt, weil es ist ja nicht nur, selbst für eine der großen Seiten, ich meine, beide Seiten sind ja relativ, ich nenne sie mal riesig, könnte man jetzt sagen, wahrscheinlich hätten beide das Potenzial, 18 Leute zu beschäftigen. Ach, ich habe noch so viele Folgefragen. Aber ich habe ja ein paar mitgebracht. Wie bist du denn, oder anders, ich würde gerne noch eine Frage auf die erste setzen. Ich habe in letzter Zeit häufiger mit Marketingverantwortlichen von Unternehmen gesprochen, die immer mehr das Thema UX und CRO auch in das SEO- und Content-Team reinholen. Wie seid ihr da aufgestellt? Habt ihr das, also du hast es eben nicht erwähnt, aber es wird ja trotzdem SEO-seitig ein Thema für euch sein. Gibt es dort nochmal ein explizites Team? Habt ihr überhaupt ein Team? Arbeitet ihr mit einer Agentur oder kannst du uns dazu was erzählen?
Ja, also natürlich im großen Konzern, wie wir sind, gibt es für jedes Thema irgendwo Bereiche und Verantwortlichkeiten. Wir im Team haben uns darauf fokussiert eben oder haben für uns entschieden, dass wir SEO und Content zusammenholen müssen, zusammenbringen müssen, einfach aufgrund der Herausforderungen, die wir aktuell festgestellt haben, die am Markt da sind. Ne? Wenn man eine echte Topic Authority aufbauen möchte, dann geht das nicht ohne Content. Und deswegen ist einfach die Nähe extrem wichtig zwischen den beiden Bereichen. Und das war für uns immer der erste Schritt, sich der Sache zu nähern. Wir arbeiten aber natürlich mit ganz vielen anderen Abteilungen sehr eng zusammen. Also beispielsweise Technology, die Website entwickeln und programmieren oder eben auch mit der UX-Abteilung oder mit dem Marketing. Also die Schnittstellen sind ja, da gibt es ja sehr, sehr viele, die nötig sind und wir nutzen diese auch und sind auch sehr eng im Austausch.
Ja, ist spannend. Also gerade das UX-Thema, ich weiß noch, ich glaube, ich kann das auch namentlich nennen. Als ich letztes Jahr beim SEO Day die Jenny Lapp von HubSpot angekündigt, moderiert habe, die hatte das in Vortrag erwähnt, dass sie zum Beispiel UX, CRO und SEO in eine Abteilung gepackt haben, weil es ja zu nah aneinander steckt. Habt natürlich auch jetzt, ihr habt einen bisschen anderen Case, jeder macht es ein bisschen anders. ich finde die Überlegung nicht verkehrt, ich finde sie aber auch nicht 100% richtig. Also es ist, ich glaube, jeder muss also seinen Weg finden. Deswegen hat es mich mal interessiert, wie ihr das macht. Du hast davon geredet, dass ihr 18 Personen im Team habt. Bist du da nach einem bestimmten Schema vorgegangen, wen du zuerst einstellst oder wie die Vorgehensweise war? Wie kam diese Entwicklung, dass es jetzt 18 sind? Und die nächste Frage stelle ich erst danach.
Okay, genau, also unterschiedliches. Zum einen die SEOler, ich habe ja damals angefangen als erste Person, als Einzelkämpfer im Unternehmen für beide Marken, für die Online-Shops und Mediamarkt und Saturn und musste dann auch erst in die Richtung Vorarbeit leisten. Das heißt, ich musste erst nochmal klar verargumentieren, welchen Impact hat SEO, was können wir damit erreichen, wie viel Musik ist da dahinter. Und basierend darauf habe ich dann auch das Buy-in der Geschäftsführung bekommen, um da noch mehr aufzubauen. Und dann war für mich natürlich relevant, womit fange ich an, wie sind die einzelnen Schritte. Also dann habe ich Step für Step mein Team zusammengebaut, im Sinne von, ich bin Einzelkämpfer, welche Rolle brauche ich jetzt neben mir, um quasi mich mehr auf strategische Dinge fokussieren zu können und das Operative auch noch mehr an jemanden abgeben zu können. Dann habe ich darauf basierend die Rolle gesucht und so hat sich das weiter ausgebaut. Also je nachdem, welche Thematik wir gerade da hatten, habe ich die Teammitglieder dann auch eben oder die Rollenprofile dafür eben gesucht. Sehr stark im SEO und im Content Marketing hatten wir dann, wo wir zusammengekommen sind, eben auch schon ein Team, ein bestehendes Team übernommen und die haben wir dann quasi integriert und ich integriert in unseren Workflow, Arbeitsprozess.
Du bist ja jetzt, du hast das Team aufgebaut, du hast dann irgendwann entschieden, wie du dich entlastest. Da muss ich dir ganz offen sagen, da sehe ich totale Parallelen zu dem, wie ich damals meine Agentur aufgebaut habe. Ich habe als Freelancer angefangen und habe dann irgendwann immer mehr Kunden gewonnen und wollte bestimmte Aufgaben abgeben oder habe auch keinen Bock mehr drauf gehabt oder was auch immer, nenn's wie du willst. Aus irgendeinem Grund habe ich jemanden gesucht und bin da auch vorgegangen. Und trotzdem habe ich mir dann beim Recruiting natürlich auch immer zum Beispiel überlegt, wo kriege ich die Leute her? Nutze ich eher Headhunter? Gehe ich auf Portale? Gibt es sonstige Strategien, wie man vorgeht? Wie entscheide ich denn überhaupt, in welchem Moment ich also vielleicht in-house rekrutiere oder extern? Habt ihr da irgendwie eine Vorgehensweise, vielleicht auch mit HR abgestimmt?
Also vom Vorgehen her habe ich immer ganz klar mir Rollenprofile geschaffen. Also welche Menschen mit welchen Fähigkeiten benötige ich neben mir im Team, damit das Team möglichst komplementär aufgestellt ist. Das ist für mich immer ein wichtiger Punkt gewesen. Und auch möglichst gut zusammenarbeiten kann. Also ich hatte im Kopf schon gewisse Menschen mit Fähigkeiten, ich sag mal auch Charaktereigenschaften, die ich suche. Und damit bin ich losgelaufen. Und vom Recruiting-Prozess her, mal abgesehen von den klassischen Recruiting-Themen, hatte ich tatsächlich auch die beste Erfahrung einfach mit persönlichem Kontakt. Damit meine ich Menschen in meinem Netzwerk, die ich bereits kannte, oder auch Menschen, die mich kennengelernt haben oder einfach schon vorab mit mir den Kontakt gesucht haben und mit mir dazu gesprochen haben, weil man da einfach die Leute auch nochmal ganz anders nochmal kennenlernt und wahrnehmen kann. Und das war für mich, beide Richtungen haben gut funktioniert, aber Netzwerk ist auch nochmal ein wichtiger Punkt gewesen.
Ja, Netzwerk funktioniert immer solange man eins hat. Darüber hinaus, ja, muss man immer gucken. Du hast vorhin erzählt, dass ihr ja SEO und Content zusammengelegt habt, diese Entscheidung irgendwann auch getroffen habt. Jetzt wissen wir beide und wahrscheinlich auch viele unserer Hörer, dass SEO und Content ja irgendwie auch zusammengehört. Also SEO ohne Content ist schwierig, genauso wie Content ohne eine gute angelegte Webseite schwierig ist. Aber wie irgendwann gab es ja bei euch diesen Impuls. Und da ist für mich die Frage, wie seid ihr an den Punkt gekommen oder was ist passiert? Und was sind deiner Meinung nach die größten Vorteile, ein interdisziplinäres Team aufzubauen?
Also wir hatten damals zwei Abteilungen, also einmal SEO, wo wir angefangen haben, die SEO-Abteilung aufzubauen, aber wir hatten eben auch die Content-Abteilung. Und ich denke, die große Herausforderung an solchen Konstrukten ist, gemeinsame Ziele zu verfolgen und auf gemeinsame Ziele hinzuarbeiten. Und da hatten wir eben festgestellt, dass wir wesentlich mehr Synergieeffekte erzielen können, wenn wir die Themen zusammenbringen und an einem Strang ziehen lassen. Und so ist die ganze Thematik bei uns entstanden, um eben zu sagen, okay, wir haben da so einen großen Need auch, content-technisch noch enger, verzahnter miteinander zu arbeiten, dass das einfach die logische Konsequenz daraus ist, dass wir die Teams zusammenbringen müssen. Und dadurch, dass wir auch strategisch gesehen einen großen Wert auf das On-Site-Magazin gelegt haben und ich sage mal den Content um die Produkte herum, so nach unserem Motto auch, Experience Electronics, einfach diese ganze Experience rund um die Produkte besser abbilden zu können und den Kunden auch an die ermöglichen zu können, war deshalb für uns der richtige Schritt.
Was waren die größten Herausforderungen? Oder lass uns zu den Herausforderungen später kommen. Erstmal vielleicht, auf welchen Aspekt hast du beim Aufbau deines Teams besonders geachtet? Oder gab es da überhaupt was?
Wie ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, war für mich extrem wichtig, das Thema komplementäre Teams aufzubauen. Damit meine ich, es geht mir nicht darum, dass ich ein Team habe, wo ich vermeintlich die erfahrenste SEOlerin bin oder vermeintlich die, ich sage mal, in irgendwelchen Bereichen die stärkste bin, sondern ich habe explizit darauf geschaut, welche Leute habe ich schon im Team und auch was sind meine Stärken, was sind meine Fähigkeiten und welche Blindspots habe ich bei mir und auch im Team, die wir unbedingt noch abdecken müssen. Und darauf habe ich sehr stark geachtet, auch beim Recruiting dann im Verlauf, um eben genau diese Puzzleteile zu ergänzen, um eben möglichst komplementär an dem aufgestellt zu sein. Also ein gutes Beispiel dafür, dass ich auch gerne heranziehe, ist so Ocean's 11. Ja, die sind ja für sich alle sehr mit eigenen Stärken, mit eigenen Besonderheiten ausgestattet, aber zusammen ergeben sie ein funktionierendes Team. Und das war immer so mein Gedanke dahinter, wie ich meine Teams aufstellen möchte.
Was waren die größten Herausforderungen bei der Teamentwicklung?
Die größte Herausforderung war auf jeden Fall erstmal die beiden Teams zusammenzubringen. Das heißt also, ne, ich habe jetzt ein Team von 17, 18 Leuten. Wie schaffe ich es, dass die miteinander zusammenarbeiten? Wie schaffe ich, dass die miteinander interagieren und dass jeder weiß, was seine Aufgabe ist, welche Ziele wir haben, wie die Prozesse verlaufen müssen. Also all diese Themen eben für alle verständlich zu machen und vorzugeben.
Wie hast du das gemacht?
Also wir haben sehr lange an Systemen gearbeitet zum Thema Zieltracking, dass wir halt klare Ziele haben. Wir haben vom Unternehmen Ziele, wir haben für uns Ziele definiert und haben die dann eben runtergebrochen, was das auch für uns in den einzelnen Bereichen bedeutet und auf die wir hinarbeiten. Und die schauen wir uns auch regelmäßig an. Also wir blicken einmal im Monat auf unsere Ziele, ein bisschen Wasserstandsmessung, wo stehen wir, laufen wir, in welchem Bereich laufen wir gut, in welchem Bereich laufen wir schlecht. Wir sprechen offen darüber, wir sprechen, was extrem gut funktioniert hat, was vielleicht auch nicht funktioniert hat, wo wir nochmal nachbohren müssen und nochmal adaptieren müssen. Und so hat jeder auch ein klares Verständnis davon, wo wir gerade als Team stehen, welche Aufgaben wir gerade haben, welche Herausforderungen wir vielleicht auch haben. Und jeder wird abgeholt.
Wenn du so 18 Teammitglieder unter einen Hut bringen musst, ist ja das Thema Kollaboration, also wie man zusammenarbeitet, wahrscheinlich bei euch sehr hoch gehängt. Wie könnt ihr einerseits eine effiziente Zusammenarbeit gewährleisten? Was mich aber interessieren würde, war auch, also klar, ich würde auch gerne hören, mit welchen Tools ihr arbeitet, aber was mich auch interessieren würde, ist, wie waren da so die ersten Schritte? Gab es irgendein Learning, wo du besonders drauf achten musstest oder, ja?
Wie war doch die letzte Frage?
ja, das ist ganz, ganz schlecht von mir, weil eigentlich ein guter Moderator immer nur eine Frage stellt. Wie gestaltest du das wie gestaltest du das Zusammenarbeitsmodell mit 18 Teammitgliedern, um eine effiziente Zusammenarbeit zu gewährleisten?
Ja, also die Herausforderung ist natürlich, 18 Leute zu managen, dass sie effizient miteinander sprechen, dass sie alle die gleichen Ressourcen zur Verfügung haben, dass sie alle wissen, wo wir stehen und wo wir hinlaufen. Ein großes Tool, das ich eben auch schon erwähnt hatte, ist eben das Thema Zieltracking und Retros, dass wir uns einmal im Monat ansehen, wo stehen wir, wie ist der Wasserstand. Das ist ein wichtiges Tool, aber eben auch regelmäßiger Austausch mit mir, aber auch mit dem Team. Das heißt, wir haben Dailies, wo wir jeden Tag alle zusammenkommen, einmal über die wichtigsten Themen des Tages sprechen. Wir haben dedizierte Showfixes, wo wir uns zu Themen austauschen. Also beispielsweise Tech-SEO ist ein Punkt, zu dem wir uns intensiver austauschen. Da passieren immer wieder Themen, die eben getrieben werden müssen, Feature-Requests oder auch Bugs. Auch generell SEO ist so ein Bereich. Wir haben Team-Meetings, wo wir uns nochmal über alles austauschen, wo wir auch im Team nochmal Updates geben. Und das ist auf jeden Fall extrem wichtig, um die Kommunikation zwischen den Leuten zu gewährleisten und auch den Austausch zu haben. Zudem, was auch noch extrem wichtig ist, was ich für mich entdeckt habe als extrem gutes Tool, zweimal im Jahr kommen wir zusammen und sprechen, bei uns nennt sich das MPP, aber auch so ein bisschen Retrospektive, was ist das letzte halbe Jahr passiert, wo stehen wir als nicht nur fachlicherseits, also inhaltlicherseits, sondern eben auch, welche Themen haben sich wie entwickelt, also wie fühle ich mich gerade, welche Probleme sind vielleicht da, die wir ansprechen müssen. Welches Feedback ist vielleicht in meine Richtung auch da, das adressiert werden muss oder auch Feedback vom Team einzusammeln, wie gerade die Themen laufen. Und das hat sich auch als extrem wertvoll für mich herauskristallisiert, weil ich einfach nochmal einen ganz anderen Input vom Team auch bekomme. Und ein bisschen No-Brainer auch das ganze Thema Team-Events. Also einfach regelmäßig zusammenkommen, gemeinsam was unternehmen, diesen Team-Spirit zu fördern und ja, einfach dieses Wir-Gefühl aufzubauen.
Mhm. Ja, macht auch gerade Sinn. Nutzt ihr auch Software für die Kollaboration? Und wenn ja, eine öffentliche oder eine eigenentwickelte?
Unterschiedlich. Also wir nutzen Microsoft Teams sehr viel. Mhm. Das Tool bietet tatsächlich auch einige Funktionen, die dafür geeignet sind. Dann nutzen wir auch so gängige Tools wie Jira oder Confluence, wo wir eben Dinge dokumentieren oder auch festhalten können und auch als ja, Datenablage nutzen können. Klassische Microsoft-Tools sind tatsächlich auch sehr praktikabel für solche Themen. Also Excel ist auch immer noch ein treuer Begleiter.
Mhm. Ja, ich finde Excel auch gut. Wir haben im Titel Empowering Excellence stehen. Und ich würde jetzt gerne mal mit dir über Team Empowerment reden. Also, welche Rolle spielt Team Empowerment für dich? Und wie förderst du Empowerment in deinem Team?
Team Empowerment spielt für mich eine extrem wichtige Rolle. Denn im Endeffekt geht es ja darum, als Führungskraft, so interpretiere ich meine Rolle, mein Team zu enablen, den bestmöglichen Job zu machen. Also ihnen alle möglichen Tools und Werkzeuge an die Hand zu geben, dass sie bestmöglich agieren können, den bestgrößtmöglichen Benefit und Mehrwert rausholen können. Und da ist natürlich essentiell, dass ich als Führungskraft schon mal alle Bausteine in der Form bereitlege, dass sie auch in dem Rahmen agieren können. Also das heißt, dass sie sich selbst organisieren können, dass sie einfach eigenverantwortlich handeln können. Und das ganze Thema fängt auch immer ganz stark mit der Führungskraft selbst an. Also was ist mein Mindset? Das Verständnis darüber zu haben, was ist auch mein Führungsstil und wie organisiere ich mich selbst, um dann eben auch mein Team entsprechend organisieren und führen zu können. Und auch gerade bei Team Empowerment gibt es ja verschiedene Bausteine, die ich als extrem wichtig erachte, damit das Konstrukt auch funktionieren kann und dass auch echtes Empowerment entsteht. Verschiedene Bausteine, wie beispielsweise Vertrauen aufzubauen, also auch, dass die Mitarbeiter offen mit einem in die Kommunikation gehen, offen Themen ansprechen und sich auch nicht, sagen wir, auch auf Fehler passieren dürfen. Fehlerkultur ist da auch ein ganz wichtiger Punkt, denn nur daraus kann man dann auch lernen und daraus entsteht dann auch wieder Zusammenhalt. Also wenn man Themen offen ansprechen kann und mit Themen offen umgeht, dann entsteht da Vertrauen, entsteht da Zusammenhalt. Also dann sind wir auch wieder beim Thema Team Spirit, also dass ich auch ermögliche, dass die Mitarbeiter im Team offen über Themen sprechen können und sich auch nicht, ich sag mal, überspitzt gesagt, schämen oder unwohl fühlen, wenn sie gewisse Themen adressieren, sondern dass da eben ein vertrauensvolles Klima auch herrscht. Klare Kommunikation ist auch extrem wichtig. Also ich muss klar kommunizieren, was erwarte ich mir von meinen Mitarbeitern, was ist unser Ziel, wohin laufen wir. Denn nur dann können sie ja auch entsprechend dem Ziel agieren und entsprechend handeln, eigenverantwortlich. Klare Verantwortlichkeiten ist, finde ich, auch ein sehr wichtiger Punkt. Also wer trägt die Verantwortung für was, welcher Bereich, welche Themen, welche KPIs. Dann, ja, klare Ziele. Die Thematik, die nehmen wir immer wieder auf, auch in Retros. Deswegen ist das so wichtig, ein klares Ziel vor Augen zu haben. Worauf arbeiten wir hin? Schafft Sicherheit, schafft Vertrauen und alle wissen, worauf hingearbeitet wird. Genau.
Was könnte so ein Ziel sein?
Organischer Traffic ist so ein klassisches Ziel aus dem SEO natürlich. Das kann man dann auch runterbrechen. Es muss nicht immer nur generischer organischer Traffic sein, sondern es kann ja auch basierend auf verschiedenen Seitenbereichen sein. Organischer Traffic im Magazin, organischer Traffic auf Produktdetailseiten. So, genau, das sind so Ziele.
Wenn du dir selbst eine Note geben würdest, 1 bis 10, 10 ist sehr gut. Wo würdest du euch beim Empowerment sehen?
Ja, das ist natürlich jetzt eine fiese Frage. Nee, also
es wird auch jeder deiner Mitarbeiter wahrscheinlich anders beantworten, aber das, ich versuche jetzt gerade dir in der nächsten Frage zu entlocken, wo siehst du die Hürden und wie gut klappt das bei euch? Also es klingt in der Theorie natürlich total sinnvoll und gut, ja. Aber ich weiß auch, wie es ist bei 18 Leuten. Also ich hatte irgendwann mal eine Agentur mit knapp 20 Mitarbeitern, bevor ich sie übergeben habe. Diese Agentur hat jetzt knapp 50 Mitarbeiter. Und ich würde sagen, das Team funktioniert so gut wie noch nie. Ich habe nicht mehr so viel Einblick wie früher, aber das, was ich sehe, es funktioniert so gut wie noch nie. Aber natürlich klappt es nicht bei 100%. Und vom Gefühl her würde ich jetzt einfach gerne mal wissen, was sind denn so Themen? Also ich nehme jetzt noch eine Frage vorweg und ich stelle sie dir alle nochmal, keine Sorge. Du musst sie dir nicht alle merken. Aber am Ende würde ich dich gerne fragen, was würdest du anderen raten? Und wie sie vorgehen sollen. Und jetzt die Frage an dich. wenn du dich jetzt bewerten würdest, nenn keine Zahl, aber wo siehst du noch Herausforderungen, vielleicht auch an dir als Führungskraft selbst, oder was kann man bei euch verbessern, dass ihr da nochmal die nächste Stufe erreicht? Vorausgesetzt, ihr seid noch nicht auf der höchsten Stufe.
Nein, also das, es wäre natürlich Wunschdenken, dass man immer auf der letzten Stufe...
Ja, genau.
Und ich glaube, du hast die Antwort eigentlich auch schon gegeben. Es ist natürlich auch von Mitarbeiter zu Mitarbeiter unterschiedlich. Also nicht jeder nimmt mich in der Form wahr. Manche bekommen natürlich auch aufgrund der Projekte, aufgrund der Themen, die bei ihnen liegen, mehr von mir mit, haben vielleicht auch mehr Kontakt zu mir, sehen dann das ganze Thema schon wieder komplett unterschiedlich wie andere. Und deswegen ist es auch, ich würde sagen, von Mitarbeiter zu Mitarbeiter unterschiedlich in der Auslebung, in der Reflexion, wie ich das Thema sehe. Also quasi, wie ich mich einschätzen würde, würde ich tatsächlich ehrlicherweise mich bei einer 6 oder 7 einsortieren, weil ich einfach noch viel besser werden möchte und noch viel mehr machen möchte. Und da ist natürlich auch für mich immer extrem wichtig, so ein bisschen das Feedback aus dem Team zu bekommen. Wo stehen wir gerade? Was sind die Themen, die uns bewegen? Und da kommt beispielsweise auch unser eigenes quasi Unternehmensinstrument auch zum Tragen. Das nennt sich NPP. Das ist auch sehr, es geht auch sehr, sehr tief. Also da werden auch insbesondere Fragen zur Führungskraft gestellt. Ne? Also wie kümmert sich die Führungskraft um deine Weiterentwicklung? Solche Sachen, die werden dann da angetickert. Und ich bekomme dann die Ergebnisse. Und es ist extrem spannend für mich auch immer zu sehen, wie die Leute abstimmen. Weil darauf kann ich super reagieren. Dann weiß ich, okay, wo stehen wir gerade? Und was sind die Themen, die brennen? Und wie reagieren wir da drauf? Und das hat sich für mich als extrem wertvolles Tool herausgestellt. Und deswegen, also ich persönlich bin immer bedacht darauf, mich selbst mehr zu challengen, zu wachsen und noch besser zu werden. Deswegen, glaube ich, würde ich mir auch nie eine 10 geben. Denn das wäre auch, denke ich, anmaßend zu sagen, man ist Beste oder das schon am Limit. Aber ja, das wäre quasi das Ziel, darauf hinzuarbeiten.
Ja. Ich finde das total spannend, auch deine Selbsteinschätzung. Wenn mich einer fragen würde, wie siehst du dich als Führungskraft beim OMT, hätte ich jetzt auch vielleicht so lose eine 7 gesagt. Weil es sind ja ganz, ganz viele Komponenten, die da mit reingehen. Der Führungsstil ist eins. In meinem Fall ist es jetzt so, das Unternehmen muss ich ja führen. Du bist ja quasi auch wie jemand, der eine Inhouse-Agentur führt. Nur du hast wahrscheinlich, also ihr macht den Umsatz nicht direkt, sondern ihr macht ihn über die Webseite. Wir müssen ja quasi in Kundenprojekten, es ist ein anderes Abrechnungsmodell dahinter, aber per se, deswegen habe ich diese Komponente natürlich auch noch drin, wir müssen wirtschaftlich sein, sonst haben wir keine Chance, das Team hochzuhalten. Aber wir sind ja alle nicht zum Unternehmer geboren worden, sondern wir sind da ja reingekommen. Und jetzt bist du kein Unternehmer an sich, aber du hast ähnliche Aufgaben, gerade wenn du dieses Team baust und so weiter. Und ich finde das ganz cool, wie du das dich selbst eingeschätzt hast. Erstmal, jeder denkt ja grundsätzlich von sich meistens mehr als vielleicht der Gegenüber. Man fühlt sich schnell angegriffen, wenn man selbst mal in der Kritik steht und so, auch wenn man immer sagen würde, nee, ich kann gut mit Kritik umgehen. Und das sind ja alles Sachen, wie schaffe ich in so einem Empowerment jemanden ja schon irgendwie zu vermitteln, woran er arbeiten muss, aber auch darf. Also nicht nur immer über die Schwächen reden, sondern hey, überleg doch mal, da könntest du noch viel besser werden, dann bist du noch wertvoller für uns und so weiter. Also es ist ja auch viel über, wie kommuniziere ich das, also die Art und Weise. Und das sind so Themen, an denen ich versuche immer zu arbeiten, mir auch nicht immer funktioniert. Ich habe eine emotionale Schwankung und dann ist auch mal das Wort Scheiße bei mir im Mund. Gell? Also das passiert, ob das gut oder schlecht ist, aber deswegen hat mich das mal interessiert, wie du dich selbst einschätzt an der Stelle. Wir kennen uns nicht sehr gut, aber wir haben uns mal einmal lose so ein bisschen über das Thema unterhalten und da waren schon ein paar interessante Gedanken dabei, die ich gut fand und dementsprechend habe ich mich auch sehr gefreut, heute mit dir darüber reden zu dürfen. Jetzt komme ich mal zu der Folgefrage, die ich dir vorhin schon gestellt habe, aber jetzt nochmal stelle. Was würdest du anderen Führungskräften raten, die ein ähnliches Team aufbauen möchten? Beziehungsweise was würde ich SEOs raten, die eine Führungskarriere anstreben? Wieder zwei Fragen in einer. Mach nur die erste. Was würdest du anderen Führungskräften raten, die ein ähnliches Team aufbauen möchten?
Ja, auf jeden Fall erstmal mit der Reflexion darüber, was sind meine persönlichen Stärken und wo stehe ich. Denn das, um ein komplementäres Team aufstellen zu können, ist das erstmal die entscheidende Frage. Also welche Fähigkeiten bringe ich persönlich als Führungskraft mit und welche brauche ich noch in meinem Team, um irgendwie möglichst umfangreich und starkes Team aufbauen zu können. Also mit verschiedenen Stärken, mit verschiedenen Fähigkeiten. Anscheinend gibt es immer noch diese Vorstellung, dass die Führungskraft alles abdecken muss und quasi so der Frontmann oder Frau für das gesamte Team und der die das Beste für die Funktion. Aber das ist ja eigentlich nicht so. Also ich würde auch sagen, Mut dazu, sich insbesondere auch Leute reinzuholen, die nicht oder die vermeintlich Sachen besser können wie man selbst. Ja. Also ich habe beispielsweise eine Person im Team, die ist extrem stark im technischen SEO. Da kann ich nicht mithalten, bin ich ehrlich. Aber dafür habe ich die Person und ich bin super dankbar, dass sie bei uns im Team ist und diese Fähigkeit mitbringt. Und das, finde ich, ist extrem wichtig. Und aus der Zeit heraus, wo ich jetzt dieses Team führe und die so zusammengestellt habe, ist das für mich jetzt, ich habe es in keiner Minute bereut, dass ich das genauso getan habe und genauso agiere.
Ich jetzt aus Unternehmersicht, ich möchte auch irgendwann Leute im Team haben, die mir erklären, wie es funktioniert. Damit ich komme ja auch aus dem Fußball noch, da können wir jetzt auch wieder so Beispiele bringen von Leuten, die vor der Kamera sind, aber hintenrum ein Riesenteam haben und es eigentlich nur darum geht, dieses Team zu führen. Und gar nicht, da meine ich nicht mal das Fußballteam, sondern ich meine das Coach-Team, das ja vielleicht teilweise in den einzelnen Bereichen viel besser ausgebildet ist, sei es der Fitnesstrainer, sei es der was auch immer. Finde ich total spannend, kann man so geil auch auf den Job runterbrechen. Letzte Frage, wenn mir nicht noch eine spontan einfällt. Was würdest du, weil du bist ja auch SEO von Haus aus, würdest du SEOs raten, die eine Führungskarriere anstreben?
Grundsätzlich würde ich erstmal nochmal mit Reflexion starten. Also Führung scheint oder hat immer noch so diese Wahrnehmung von, das ist der nächste Schritt in meiner Karriere. Und ich glaube, dass es vielen Menschen auch hilft, sich, bevor man diese Gedanken eben weiterverfolgt, nochmal zu reflektieren und zu überlegen, was möchte ich eigentlich erreichen? Also was ist eigentlich für mich der wichtige Schritt? Also Führung bedeutet ja auch, ich kümmere mich um andere Menschen, ich kümmere mich um mein Team, ich leite und manage Teams und nicht zwangsläufig, ich bin der Beste im Fach und ich bin jetzt die Person, die extrem, nerdy unterwegs ist, wenn es um Tech-SEO wieder geht beispielsweise. Viele entscheiden sich dann für diesen Weg und stellen dann im Nachhinein fest, dass das eigentlich gar nicht das ist, was sie wollten oder können der Rolle in der Form dann vielleicht auch gar nicht so gerecht werden, wie sie es gerne würden, weil sie dann doch mehr Interesse an operativen Themen haben und dann doch lieber die Nase in die Zahlen stecken und da eben tief versinken. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, sich darüber bewusst zu werden, wo möchte ich hin, was ist wirklich mein Karriereziel und sich dafür auch Zeit zu nehmen, das mal runterzuschreiben. So eine Art Vision Statement für mich selbst. Was ist mein Ziel? Worauf möchte ich hinarbeiten? Und was ist da, welche Schritte benötigt es, um da hinzukommen?
Wie zufrieden bist du denn mit deinem Team aktuell?
Ich mit meinem Team, ich bin sehr zufrieden. Ich bin super happy, dass ich sie habe.
Das ist sehr schön. Dann gebe ich dir jetzt eine Steilvorlage. Such die aktuell.
Aktuell suchen wir nicht, nein.
Nein, okay. Dann wäre es eine riesen Steilvorlage gewesen für die Hörer sowie für dich, wenn es so gewesen wäre. Okay, was fällt mir noch spontan ein? Wie geht ihr mit der Marktsituation um? Also wir wissen jetzt nichts über irgendwelche Zahlen oder sonst irgendwas erzählen können, aber wir wissen ja alle, dass wir in der Rezession sind. Jetzt sind wir gerade kurz vor Weihnachten, da wird euer Shop wahrscheinlich auch brennen. Ich habe irgendwo gelesen, dass Amazon deutlich weniger Traffic hat oder Käufe hat als letztes Jahr. Ist nicht an Zahlen wirklich, ich habe es nur gelesen irgendwo, dass es jemand erwähnt hat. Wie ist das bei euch? Merkt ihr das im Team, dass da ein anderer Druck oder dass ihr vielleicht, was mich interessiert, vor allem fachlicher Natur, inwieweit seid ihr genauso ausgelastet wie im letzten Jahr oder habt ihr Veränderungen innerhalb dem, was ihr tut, wenn ihr das mit den letzten Jahren vergleicht?
Also Veränderungen haben wir natürlich sehr viel im Team. Alleine daraus resultierend, dass das Team so stark angestiegen ist, weil wir viel mehr Themen abdecken können. Aber man merkt natürlich schon, also die aktuelle Lage, die aktuelle Wirtschaft, die spricht für sich und dementsprechend haben wir natürlich auch noch mehr Herausforderungen, Challenges, auch noch mehr Traffic für uns zu generieren und zu gewinnen. Und deswegen sind wir natürlich auch ganz aktiv daran zu verstehen, was sind denn wirklich die Initiativen, die wir umsetzen müssen, die dann genau diesen Traffic bringen und was sind genau die Zahnräder, an denen wir drehen müssen oder die Stellschrauben, an denen wir drehen müssen, um den Traffic zu uns holen zu können. Und es ist natürlich super, also es hat sich extrem auch erweitert, das Aufgabenspektrum, das wir im Team abdecken. Und was ich besonders auch gut finde, ist, wie interdisziplinär wir hier auch zusammenarbeiten. Also auch ne, ich bringe immer, in, also beziehungsweise mein Team arbeitet immer in Tandems. Wir haben einen Content-Marketeer und einen SEOler an Themen. So arbeiten beispielsweise ein Content-Marketeer und ein SEOler an unserem Magazin. Und so machen wir das auch mit den YouTube zum Beispiel, mit den Videos. Also wir haben immer solche Tandems. Und daran erkennt man eben auch an dieser Konstellation, dass wir zum einen zwar mehr machen können, aber auch viel mehr treiben können. Extrem wertvoll auch.
Ja, das klingt alles total spannend. Ich glaube, ich weiß jetzt alles, was ich will. Also ich würde sagen, also erstmal vielen lieben Dank, Tamara, für diese Insights und so ein bisschen Erklärung, wie das so bei euch läuft. Das fand ich sehr, sehr erhellend und ich hoffe, unsere Hörer auch. Ich wünsche euch ganz viel Glück durch die harte Phase. Jetzt Weihnachten ist bald vorbei, dann wird zwar wahrscheinlich bei euch auch ein bisschen runtergehen vom Stress her, aber weiß gar nicht, wie ihr das so im Marketing dann spürt, aber zumindest im ganzen Unternehmen wird das natürlich dann wieder ein bisschen runtergehen. Ansonsten vielleicht zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der 18.12. Wenn die Leute das hier hören, ist Weihnachten vorbei. Deswegen, das sollte man vielleicht dazu sagen, weil sonst können sie vielleicht mit der einen oder anderen Frage nichts anfangen. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Das hat mich sehr gefreut und ich freue mich, wenn wir uns demnächst auf irgendeinem Event wiedersehen. Und zum Abschluss der heutigen Folge mit Tamara gibt es natürlich von mir einen kleinen Pitch. 27.03. Tool-Konferenz, habe ich schon ein paar Mal angekündigt hier am Ende. Ist kostenfrei, wie sagt man so schön, ist kostenfrei, aber nicht umsonst. Meldet euch an, auf der Startseite könnt ihr euch anmelden. Wir haben die Hälfte der Agenda zusammen, sie ist noch nicht online, aber es wird cool. Es sind wieder große Tools mit dabei, teilweise mit Toolvorstellungen, teilweise mit Fachbeiträgen. Wie gesagt, meldet euch an, entscheidet später, ob es für euch geil ist. Ihr bekommt auf jeden Fall, wenn ihr angemeldet seid, die Aufzeichnung im Nachgang. Noch geiler wäre es natürlich, wenn ihr live dabei seid. In diesem Sinne, wir sind raus. Und wenn ihr das hört, ist Weihnachten vorbei. Deswegen kein frohes Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet ein geiles Weihnachten und ein geiles Jahr vor euch. In diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.